Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite heute nicht Luca Leicht, der befindet sich in Elternzeit. Grüße gehen raus. Aber ich habe mir in Vertretung so ein bisschen zu Luca jemanden aus der Redaktion eingeladen hier in diesen Podcast. Und zwar einen echten Promi aus unserer Redaktion. Jens Dralle ist hier, Ressortleiter Test und Technik. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo Gerd, schön, dass ich da sein darf.
Wir sprachen zuletzt hier im Podcast ganz viel über Chinas Autoindustrie und wie rasant sie sich entwickelt, wo sie die Europäer überall schon überholt hat, bei Batterien, bei Software, bei Elektronik. Und Jens und ich sprechen öfters und der Jens kann ganz andere Sachen berichten, weil viele neue Modelle im Testbetrieb sich nicht so wacker schlagen. Und heute wollen wir mal ausmachen, woran das liegen könnte und wo die Stärken und die Schwächen liegen der chinesischen Autos bei uns im Testbetrieb und wie sich vielleicht dieser scheinbare Widerspruch auflösen lässt, der sich da ergibt, wenn wir einerseits davon sprechen, dass die Chinesen so tolle Autos bauen und andererseits sich das im Testbetrieb nicht wiederfindet. Zunächst aber mal dachte ich mir, Jens, du solltest die gleiche Behandlung erfahren wie andere Gäste auch bei uns. Deswegen sag doch einfach kurz, wer bist du, was machst du, was hast du gelernt und was ist deine Mission?
Die Frage stelle ich mir auch jeden Morgen. mein Name ist Jens Dralle. Ich bin Ressortleiter Test und Technik bei Auto, Motor und Sport. Darf also mit meinem Team zusammen die gesamten Fahrzeugtests für alle Neuwagenpublikationen der Motorpresse verantworten. Und nebenbei bin ich noch Redaktionsleiter für Sportauto, ein Monatsheft, das, wie der Name schon sagt, sich besonders um sportliche Fahrzeuge und Motorsport kümmert. Was habe ich gelernt? Nichts Gescheites. Was ich nicht gemacht habe, ist, wie eigentlich mal geplant war, einen Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität Passau. Ich hatte zwar zwei schöne Jahre dort, aber relativ ergebnislos und habe dann einen Abschluss in Germanistik gemacht an der Uni Tübingen. Und parallel dazu mich so ein bisschen angefangen für Journalismus zu interessieren. Immer im Hinterkopf so die Traumvorstellung, vielleicht doch mal für eine Autozeitschrift, am liebsten Auto, Motor und Sport arbeiten zu können. Und das hat sich tatsächlich über den ein oder anderen Umweg dann auch ergeben, was dazu führt, dass ich dann nach dem Studium hier bei der Motorpresse volontiert habe. 2 Jahre lang, damals eben schon bei Sportauto als Stammredaktion. Und dann war ich mal 4 Jahre weg, war bei einer anderen Fachzeitschrift, die mehr die Automobilbranche von der wirtschaftlichen Seite aus betrachtet hat, was auch sehr spannend war. Hatte da schon erste Berührungspunkte eben auch mit chinesischen Fahrzeugherstellern. Das war so Anfang der 2000er, Gerd, du wirst dich auch erinnern, da ging es dann so allmählich los. Ja, und seit 2009 bin ich wieder bei der Motorpresse, bei Auto, Motor und Sport und habe jetzt seit 2020 die Ressortleitung und seit letztem November noch die Redaktionsleitung für Sportauto.
Sehr schön. Wo kommt die Leidenschaft für die Autos her?
Ja, das fragen sich meine Eltern auch immer noch. Es ist nicht ganz klar. Ich komme aus einer, ich sage jetzt mal, semi-autobegeisterten Familie. Also es war schon immer ein Thema. Mein Vater war das auch durchaus, der ist auch interessiert, aber jetzt kein Vollnerd. Aber so bin ich auch, also bei uns gab es dann auch mal eine Auto, Motor und Sport zu Hause, so bin ich damit in Berührung gekommen. Aber dass ich eben schon wirklich, seit ich denken kann, mich wahnsinnig intensiv für Autos interessiere, das weiß keiner, wo genau das herkommt. Und als Kind und Jugendlicher Prospekte gesammelt, was dann auch schon viel über meinen Status bei der Damenwelt, glaube ich, aussagt, den ich damals hatte. Weiß man nicht, aber ist da, war immer da und geht, glaube ich, auch nicht weg.
Verstehe. So, dann wollten wir über chinesische Autos sprechen, ja. Vor allem bei euch im Test. Und kannst du vielleicht mal so allgemein zusammenfassen, was können die chinesischen Autos gut und was können sie eher schlecht?
Also nach unserer bisherigen Erfahrung können sie erstaunlich wenig gut. Das hat uns selber in dem Maße überrascht, denn wir waren schon der Meinung, dass die gerade im Bereich der Elektroantriebe und der Software, auch Fahrerassistenzsysteme, uns zeigen können, uns, sage ich jetzt mal, den etablierten Fahrzeugbauern, wir sind kein Fahrzeugbauer, du weißt, was ich meine, also egal, ob die deutschen Autohersteller oder aus dem europäischen Ausland, dass sie uns da zeigen, was geht. stellte sich heraus, dem ist nicht so. Dass ein chinesisches Fahrzeug jetzt vielleicht keine besonders ausgefuchste Fahrwerksabstimmung hat oder besondere Performance zeigt, das haben wir erwartet. Das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, das muss jeder für sich selber ausmachen, ob ihm das wichtig ist oder nicht. Aber gerade Ladeleistung, Reichweite, das war nie da, wo man vielleicht das in der öffentlichen Wahrnehmung auch geglaubt hat. Also das konnten europäische, deutsche Fahrzeughersteller so auch, zum Teil sogar schon besser. Was ich auch bemerkenswert finde, stabile Software ist da auch keine Selbstverständlichkeit. Probleme gibt es da auch immer mal wieder. Kleinere, größere, aber die haben alle Hersteller, weil es, glauben wir, ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Und auch Fahrerassistenzsysteme. Ich erinnere mich noch an eine lange Fahrt mit einem der ersten NIO, das war, glaube ich, der ET7, wenn ich mich nicht alles täuscht. Das hat mich wahnsinnig gemacht, wie die Systeme da agiert haben auf der Autobahn. Ich saß schreiend in dem Auto und wollte einfach nur alles ausschalten, weil der für sich selber beschlossen hat, selbst wenn ein Auto auf der rechten Fahrspur war und ich wollte schnell dran vorbei, ja, es könnte eine Gefahr kommen, also bremse ich jetzt mal.
Mhm.
Das würde ich gerne selber machen. Und das ist eigentlich ein Status, der sich seither nicht wesentlich geändert hat. Uns gipfelte jetzt auch darin, dass wir einen Vergleichstest angefragt hatten rund um die neuen vermeintlichen Superstars im Bereich der E-SUV, also Mercedes GLC, EQ, BMW iX3. Mhm. Und hatten natürlich die Teslas dieser Welt angefragt, den einen oder anderen chinesischen Hersteller. Die haben alle abgesagt.
Okay.
Und am Ende war es dann Audi, BMW, Mercedes und Porsche, die gegeneinander angetreten sind. Die anderen haben alle ja zum Teil recht fadenscheinige Gründe gefunden oder dann irgendwann gar nicht mehr mit uns kommuniziert. Und wenn man sich die Ergebnisse so anguckt, vielleicht aus gutem Grund, denn das sind richtig gute Autos.
Mhm. Du hast ja schon angesprochen, so als Beispiel, dass vor allem Assistenzsysteme oft Schwächen zeigen. Gibt es noch andere Dinge? Weil ich meine, Assistenzsysteme könnte man sich jetzt noch am ehesten vorstellen. Ne? Das ist eine ganz andere Welt, ganz anderer digitaler Kosmos, wo die Autos herkommen. Und dann haben die vielleicht Schwierigkeiten hier in Europa. Aber gibt es noch andere Beispiele, die überraschend vielleicht nicht so gut funktionieren bei chinesischen Autos?
Du hast es gerade angesprochen. Das ist sicher ein Grund. Das habe ich auch gelernt aus Gesprächen mit vielen Entwicklern diverser Fahrzeughersteller. Das digitale Ökosystem spielt eine große Rolle und es ist eben so, dass Produkte, die in Europa entwickelt und hergestellt werden, womöglich in China nicht so gut funktionieren und eben analog umgekehrt. Das mag sicher ein Grund sein. Es geht aber eben noch weiter, denn es gibt derzeit kein chinesisches Produkt, da versteife ich jetzt mal auf die Meinung, dass sein Geld wert ist. Warum sage ich das? Die sind jetzt keine Superschnäppchen. Wenn man jetzt gerade mal in dem angesprochenen Segment bleibt, gibt es auch, also die Fahrzeuge kosten über 60.000 Euro zum Teil. Also ich sage jetzt mal Mittelklasse SUV mit gehobenem Anspruch, Elektroantrieb. Wenn du dir die Daten anguckst, dann fällt auf, dass die chinesischen Fahrzeuge meistens eine extrem hohe Motorleistung haben. Ja, dem Reiz kann man ja verfallen, verstehe ich. Umso mehr möchtest du dann aber ein Fahrzeug, das mit dieser Motorleistung auch umgehen kann. Sprich, du willst eine ordentliche Fahrwerksabstimmung. Und die sollte entweder komfortabel sein oder dynamisch, im Idealfall beides, aber immer sicher. Ja? Was, ein Sicherheitsgefühl, was zum Beispiel durch die Lenkung auch übertragen wird. Und da hakt es dann. Also das ist zum Teil erschreckend mäßig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da würde ich dann sagen, dann kauft man sich lieber ein leistungsschwächeres Fahrzeug, das aber als Gesamtfahrzeug gut funktioniert. Ja? Und das bieten eben die etablierten Hersteller, weil die sicher durch das Aufrütteln durch Hersteller wie Tesla oder durch die Chinesen inzwischen da immens aufgeholt haben und wirklich sehr gute Elektrofahrzeuge anbieten können. Von Verbrennern reden wir hier noch gar nicht, weil es so wahnsinnig viele gar nicht gibt aus chinesischer Produktion. Ausnahmen bestätigen die Regel, MG mit diversen Hybridmodellen ist da am Start oder Way zum Beispiel. Aber auch da tauchen immer wieder ganz merkwürdige, ganz merkwürdiges Fehlverhalten der Fahrzeuge dann im Test auf. Und von daher bleiben wir Stand heute bei der Aussage, da gibt es nichts, was wirklich sein Geld wert wäre, wissen aber auch oder glauben zu wissen, in 3 Jahren werden wir hier anders reden.
Mhm.
Denn es besteht kein Zweifel dran, dass die Kollegen in China schon mehr wollen. Und wenn sie hier Fahrzeuge verkaufen wollen, dann werden sie die auch entsprechend auslegen. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, die müssen jetzt einfach auch noch viel lernen, auch über die Eigenheiten. Sie haben in China Erfolg, glauben vielleicht, automatisch haben sie auch hier Erfolg. So hat es ja für uns Deutsche mal funktioniert.
Mhm.
Jetzt wird es auch schon schwierig. Von daher denke ich schon, dass die sich deutlich bessern werden noch.
Mhm. Ja. Du hast ja gerade noch berichten können, dass du gestern Auto gefahren hast, was da schon ein bisschen was andeutet, mhm. Welche Richtung das nehmen könnte. Kannst du kurz mal erzählen?
Genau, ich hatte gestern die erste Fahrmöglichkeit mit dem MG4 EV Urban, bisschen mhm. sperriger Name. Ein vollelektrischer Kompaktwagen, 4,40 Meter lang. Zum Vergleich, der neue VW ID. Polo ist knapp über 4 Meter lang. Also der MG ist deutlich größer, bewegt sich aber in einem ähnlichen Preissegment. Aktueller Listenpreis ist bei knapp unter 24 und dazu gewährt MG derzeit noch 6.000 Euro Rabatt.
Mhm.
Unabhängig von der staatlichen E-Auto-Förderung. Für ein Fahrzeug mit einem 43 Kilowattstunden Akku, eine Reichweite von, ich glaube, 325 Kilometern und viel Platz. Die Basisversion, wie oft bei so ersten Fahrmöglichkeiten, stand nicht zur Wahl, sondern natürlich dann volle Hütte mit über 50 kWh leistendem Akku und viel Ausstattung. Kostet, glaube ich, dann 32 in der High-End-Version. Aber so banal es klingt, was eben keine Selbstverständlichkeit ist, das Auto konnte das, du setzt dich da rein und du sitzt gut.
Mhm.
Du hast einen ordentlichen Verstellbereich von Lenkrad und Sitz. Ja, der Sitz hat eine integrierte Kopfstütze, eine sehr hohe Lehne, das mag dann vielleicht für etwas kleinere Fahrer ein Problem sein, aber das sind jetzt dann Spitzfindigkeiten. Ich saß da auf Anhieb sehr gut drin, hinter mir hätte ich auch nochmal gut Platz gehabt. Klar, durch die Länge, 4,40 Meter ja. ist viel Auto. Und der fuhr angenehm entspannt, du hattest auch eine okay, Lenkungsabstimmung, das war alles so, dass du mit dem Auto Spaß haben konntest, ein bisschen. Oder es hat dich auch in Ruhe gelassen, aber du hattest das Gefühl, das Auto ist ja auch zu Ende gedacht. Die Bedienung ist in Ordnung, du hast eine gute Mischung aus haptischen Bedienelementen und natürlich viel, was auch in Touchscreen integriert ist. Klar, es gibt dann so Kleinigkeiten. Du fragst dich, warum man heute offensichtlich immer noch kein vernünftiges Übersetzungsprogramm mal durch die Software laufen lassen kann. Da steht dann im Bordcomputer berechnete Mengen für die Daten, die du seit Reset, also Kilometer und sowas, berechnete Menge an Kilometern, egal, also Kleinkram. Ja. Andererseits denkst du dir, naja, angeblich ist doch die Digitalisierung so super heute, warum funktioniert sowas nicht?
Ja.
Und warum jetzt unbedingt die Scheinwerfer-Einstellung, also einfach nur an, aus oder Auto, sich in irgendeinem Untermenü befindet, statt in einem Lenkstockhebel, den es gibt.
Mhm.
Das verstehe ich auch nicht, weil so ein Scheinwerfersensor funktioniert halt auch nicht so, wie man sich das selber gerne vorstellt. Aber im Großen und Ganzen dachte ich, könnte interessant werden. Bis hin zu dem Thema, es hat zum Beispiel rund um Scheibenbremsen. Ne? Wie stark war VW in der Diskussion, dass man beim ID.3 hinten nur Trommelbremsen hat? Weil man auch sagen muss, bei uns im Test, das Ding hat gebremst und zwar gut. Aber so insgesamt wirkte das sehr überzeugend und ich bin sehr gespannt, wie das Auto dann bei uns im Test mal abschneidet. Mhm. Aber ja, recht attraktives Gesamtpaket.
Und konntest du irgendwas beobachten zu den vorher ja auch schon besprochenen Mängeln bei Assistenzsystemen? War da auch alles soweit?
Ganz ehrlich, habe ich mich nur bedingt drauf eingelassen, denn man hat mir auch sehr schnell erklärt, ähnlich wie man das zum Beispiel bei Mazda-Fahrzeugen oder bei Renault findet, du kannst auf eine virtuelle Taste im Touchscreen, diesen MG Pilot oder so ähnlich heißt es, kannst du dir deine persönliche Assistenzsystemkonfiguration legen und sprich viele Sachen einfach schon ausschalten und das habe ich dann gemacht.
Okay, verstehe.
Und habe mich dann also nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Pragmatischer Umgang machen, glaube ich, inzwischen viele Menschen, deswegen sind diese Knöpfe auch sehr beliebt. Aber was ja bei MG, denke ich, noch hinzukommt, ist, die arbeiten, was den Vertrieb angeht, sehr, sehr klassisch und arbeiten mit vielen Händlern. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das ist mutmaßlich am deutschen Markt schon ein Teil vom Erfolgsrezept, oder?
Davon bin ich zutiefst überzeugt, denn das gilt für alle Hersteller, egal ob es China oder nicht. Ich meine, was ist das Entscheidende? Ein Auto ist ein komplexes und teures Produkt. Für dich als Kunde ist klar, auf welche Art und Weise auch immer du gibst viel Geld dafür aus, sei es Barkauf, Leasing, was auch immer. Es kostet ja einfach Geld. Geld, das du verdient hast und von dem du das Gefühl hast, das wird eh immer weniger. Und es ist ein hochkomplexes Produkt, wo du inzwischen auch eben davon ausgehen musst, dass es mal ein kleineres oder ein größeres Problemchen hat. War auch schon immer so. Die Art der Probleme hat sich halt geändert. Heute sind wir da vorwiegend im Softwarebereich. Was ist also das Wichtigste, das du brauchst? Ein Händler möglichst nahe an deinem Wohnort, dem du auch vertraust. Und damit kommen dann Konzepte schnell an ihre Grenzen, wie ich habe in einer hippen Großstadt einen schicken Showroom, das Auto selbst kann ich aber nur irgendwie übers Internet kaufen und das haben ja viele probiert, auch mit einem Premium-Service-Gedanken, Auto wird abgeholt, wenn was ist oder nicht, aber wer würde, also ich würde es nicht tun, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage jetzt mal die Summe von vorhin, 60.000 Euro für ein Produkt ausgeben von einem Hersteller, der mir eigentlich unbekannt ist, mir gefällt das Auto vielleicht, aber es ist unbekannt. Ich habe keinen Händler. Der Hersteller kann mir auch nicht sagen, wer sich um den Service meines Autos kümmert. Ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Ja. Offensichtlich gilt das für viele. Warum hat es bei Tesla funktioniert in der Anfangsphase? Weil Tesla alleine da war. Es gab kein vergleichbares Produkt. Der Marke ist es gelungen, ja einen gewissen Hype um sich auch zu kreieren. Und dadurch, dass E-Mobilität ganz neu war, haben die natürlich gepunktet auch mit dem Konzept, lieber Kunde, ich nehme dir die Angst, ich liefere dir auch gleich die Ladeinfrastruktur mit. Mhm. Der Markt jetzt ist ja ein völlig anderer. Du hast eine extrem hohe Wettbewerbssituation. Die etablierten Hersteller bieten alle entsprechende E-Fahrzeuge an, haben ein flächendeckendes Händlernetz. Da musste ich schon strecken als neuer Player, um da dann irgendwie gegen anzukommen.
Mhm. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die klassischen Eigenschaften der Fahrzeuge eingehen, du hast ja schon gesagt, also das Fahren, Sicherheit beim Fahrwerk, das ist sicherlich auch für jeden Kunden wichtig. Ambitioniert fahren, so wie ihr das gerne macht, das muss ja nicht sein.
Ja.
Aber gibt es jetzt von den reinen Produkteigenschaften noch chinesische Marken, die dich ein bisschen mehr beeindruckt haben oder wo du sagen würdest, die würde ich auch jemandem empfehlen. Ich erinnere mich noch, du bist ja mal den Xiaomi gefahren, genau. Und hast damals schon gesagt, okay, das sind auf jeden Fall sehr gute Ansätze dabei.
Ja, ja, empfehlen würde ich ihn trotzdem nicht, erzähle ich auch gleich warum, aber das war eins der Autos, das mich zunächst mal in positiver Hinsicht überrascht hat, auch da, weil es ja ein besonders dynamisches Auto sein soll, umso wichtiger ist, dass du da drin gut sitzt, eine tolle Ergonomie hast und das haben die gut gemacht. Also tiefe Sitzposition, findest eine gute Position zum Lenkrad, auch eine schöne Lenkungsabstimmung. An sich auch eine gute Fahrwerksabstimmung bis zu einem gewissen Punkt. Ich sage jetzt mal, wenn du wirklich versuchst, das Fahrzeug an seine fahrdynamischen Grenzen zu bringen, bis 95% alles gut. Und dann bist du in einen Bereich gekommen, wo nicht ganz klar war, was das Auto macht mit der Steuerung der Motoren. Und das willst du dann eigentlich nicht erleben, weil du bist schnell und du möchtest ein verlässliches Fahrverhalten, du möchtest ein klar definiertes Eigenlenkverhalten, entweder am besten neutral oder wenn du ambitioniert fährst, vielleicht leicht übersteuernd und auf Nummer sicher wäre dann eben leicht untersteuernd. Und da war nie so ganz klar, wie kommst du aus der Kurve wieder raus, was macht er? Hast dann gemerkt, gerät an seine Grenzen. Andersrum ein paar banale Sachen, wenn du einen Kofferraum aufmachst und dir die Rücksitzbank zum Beispiel anguckst oder wie der Laderaum gemacht ist und so, da merkst du dann schon, ja, zaubern können die auch nicht. Also die ganze Qualität war so okay. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, das Auto kostet ja auch nur in Deutschland 63 oder sowas, ja, wird aber nicht offiziell angeboten. Das ist ein Importeur, der das macht, der mir damals auch noch nicht sagen konnte, wer sich um die Wartung des Autos kümmert. Und da denkst du dann auch, bah, Hype hin, Hype her, aber nee, warum sollte ich? Mhm. Also und es ist dann auch eben ja in der Konsequenz nicht gut. Dann war dieser Vorführwagen ein chinesisches Auto, das auch nur Chinesisch sprach. Angeblich können sie jetzt Englisch. Dementsprechend auch da die Applikation der Fahrerassistenzsysteme, schwierig. Ja. Das ist halt so ein Punkt, warum sind chinesische Autos, wie man ja so, man hört ja mal China Speed und die sind so günstig und so. Ganz ehrlich, wir haben die Vermutung, das liegt daran, weil sie einfach nicht zu Ende entwickelt sind.
Mhm.
Denn die Hardware ist relativ schnell zusammengestellt. Dann wird es kompliziert. Die Applikation dieser Hardware auf einen bestimmten Fahrcharakter hin, auf die Funktionalität der einzelnen Systeme im Sicherheitsbereich, das erfordert viel Know-how, erfordert Menschen, die das machen. Die brauchen Zeit und das kostet eben nicht nur Zeit, sondern auch Geld unterm Strich.
Mhm.
Und da glaube ich schon, dass man den deutlichsten Unterschied merkt zu den etablierten Herstellern.
Mhm.
Und damit meine ich jetzt nicht explizit die Deutschen, sondern wirklich auch die Kollegen aus dem europäischen Ausland. Bestes Beispiel für mich, ich liebe den Renault 5. Das ist ein tolles Auto, der nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch toll fährt. Mhm. Ist auch viel Mühe gegeben. Und sowas kann dir im Moment noch kein chinesischer Hersteller liefern.
Verstehe. Mhm. Xiaomi ist ja ein gutes Beispiel, auch wie der Weg aussehen könnte jetzt der chinesischen Hersteller in den deutschen Markt. Die bauen gerade ein Entwicklungszentrum in München auf. Mhm. Der Chef davon ist ein Ex-BMW-Mitarbeiter und hat auch Motorsport-Vergangenheit und so. Glaubst du, dass das wirklich der Schlüssel ist und dass wir dann mutmaßlich, wenn 2027 soll Xiaomi ja auf den deutschen Markt kommen, dass wir dann nochmal anders über die Qualitäten sprechen?
Ja, also grundsätzlich hängt das, glaube ich, weniger von der Expertise einzelner Entwickler ab, natürlich auch, aber es muss ja über allem einen geben, der es auch zulässt, dass die machen können, was sie können. Ich glaube, wir beide erinnern uns noch gut an die fantastische Marke Byton. Mhm. Auch da waren ja aus der ganzen Branche, da waren BMW-Leute mit beteiligt, da war unter anderem der David Twohig beteiligt, der Renault die Alpine gemacht hat, die A110, was ein fantastisches Auto geworden ist. Und das gab auch damals auf der, hilf mir, wann war das, IAA 2017 oder so, da stand dann ein Prototyp, einen großen Hype und mit dem großen Screen. Und dann mussten alle auf einmal auch, dann wurde bei Mercedes hektisch der Hyperscreen entwickelt, also das haben die mir immer gesagt, dass das der Grund war, warum es heute den Hyperscreen gibt. Wir haben nie ein Auto gesehen, die Marke gibt's nicht mehr. Es ist komplexer als das sich einfach nur, das, was ich auch vorhin meinte, du kannst natürlich bei renommierten Zulieferern erstmal ins Teileregal greifen, du kannst dir aus der Branche die besten Leute zusammenholen. Am Ende muss oben drüber einer stehen, der sagt, ja, ich will, dass ihr ein Produkt macht, das die etablierte Konkurrenz verbläst oder zumindest extrem nah an die rankommt. Und der muss sie dann auch machen lassen. Mhm. Und das scheint im Moment noch so ein bisschen das Thema zu sein, zumindest was ich so mitkriege aus der Branche, dass ich sage jetzt mal, chinesische Management am Ende immer noch glaubt, es besser zu wissen. Mhm. Und dann nützen dir die besten Leute nichts, wenn man die nicht machen lässt. Aber nochmal, ich bin davon überzeugt, dass die das wollen, dass die jetzt vielleicht auch sich das einfacher vorgestellt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie gedacht, die Akzeptanz wäre schneller da, allein weil man ein gutes Design bietet und vielleicht Gimmicks wie einen drehbaren Monitor oder so, kein Schimmer. Aber ganz so trivial scheint es eben doch nicht zu sein, um auf dem europäischen oder gar deutschen Markt zu bestehen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Aber du, wenn wir in 3 Jahren hier wieder sitzen, werden wir sicher anders reden. Davon bin ich schon überzeugt.
Ja. Also grundsätzlich sehen wir das Potenzial, die Möglichkeiten sind da. Der Weg, also Erfolgsfaktoren sind sicherlich einerseits eine wirklich europäisch angepasste Entwicklung vor Ort idealerweise. Wir sehen ja jetzt auch immer mehr chinesische Hersteller, die in Europa produzieren, wie bei die mit dem Werk in Ungarn. Ich denke, das wird die Produkte wahrscheinlich von den Eigenschaften auf jeden Fall näher an den Markt in Europa heranführen. Und der zweite Punkt, den haben wir ja ausführlich besprochen, auch den gehen mehrere chinesische Hersteller inzwischen schon, dass man einfach ein klassisches Händlernetz braucht, was halt super wichtig ist für den Markterfolg dann. Und dann würde ich sagen, wir vertagen uns quasi auf vielleicht nicht 3 Jahre, aber...
Nee, vielleicht geht's schneller, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja gerade Xiaomi, wenn man sich das anguckt, ich darf mir ja nun häufig am Nürburgring rumtreiben, da sind die sehr präsent. Nicht nur mit Werbebannern, sondern man sieht die Fahrzeuge immer mal wieder rumfahren. Auch als Taxi zum Teil, wo wir uns dann auch schon gewundert haben, wie das dann auf einmal geht. Wir wissen, dass Xiaomi größere Räumlichkeiten im Ringboulevard angemietet hat, angeblich um von dort aus dann auch Entwicklungsarbeit zu betreiben. Es sind ja schon auch Rekordrunden gefahren worden, zum einen mal mit einem Rennprototypen, der erste Rekord, das war ja ein von ProDrive, die Motorsportfreunde werden den Namen kennen, eine britische Firma von David Richards, die unter anderem für Subaru damals die World Rally Cars aufgebaut haben, die haben dieses Auto gemacht, mit dem der erste Rekord gefahren worden ist. Dann auch noch, ist nochmal einer gefahren worden mit einer Straßenversion. Aber ja, das ist das eine. Du kannst ein Auto dafür auch bauen und auch ein Straßenfahrzeug dafür präparieren. Aber es muss dann auch vor Kunde bestehen. Und da zählen, glaube ich, ganz andere Maßnahmen, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich meine, wir sind beide schon lange genug dabei. Ich meine, wir haben schon die lustigsten Sachen erlebt. Ja? Die Landwins dieser Welt und so. Ja. Ne? Brilliance. Ja, kann man aus heutiger Sicht belächeln. War auch damals schnell klar, das wird es nicht sein. Aber womöglich ist es eben jetzt soweit. Und es bleibt sehr spannend und andersrum genauso. Wie können wir als Autonation in China bestehen? Ich würde gerne mal unsere Fahrzeuge dort ausprobieren. Einfach, um diese Aussagen zu überprüfen, dass die da vielleicht auch nicht so gut sind. Und ich bin auch, eigentlich ist es schade, muss man ja sagen. Ich meine, wir wollen ja eigentlich eine gewisse Globalisierung, aber dass man jetzt wirklich verstärkt wieder getrennt für einzelne Märkte und Regionen Autos entwickeln muss, wird die Branche auch noch ganz schön auf Trab halten. Ne?
Ja, ich denke auch. Also der Aufwand ist beträchtlich. Das kommt ja jetzt nicht nur von den Produktanforderungen, die auf den jeweiligen Märkten bestehen, sondern es hat halt viel auch geopolitische Hintergründe. Macht es für die Autoindustrie sicher nicht einfacher. Momentan für die europäische vielleicht noch ein gewisser Vorteil, ja, weil die Chinesen einfach jetzt noch ein bisschen brauchen. Und wir beobachten es genau, wie schnell es wirklich geht, mit China Speed bei uns Fuß zu fassen. Ich will dich nicht hier entlassen, ohne dich jetzt zum Abschluss auch nochmal durch unser Podcast-Prozedere zu schleusen. Du kriegst einen Sack voll AB-Fragen. Die stellt normalerweise der Luca, aber
wie gesagt, stellt sich jetzt ganz Elternzeit, andere AB-Fragen gerade.
Genau. Deswegen, also es gibt immer zwei Alternativen und du darfst dich für die eine oder die andere entscheiden und das einigermaßen zügig. Mhm. Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Tatsächlich Streamingdienst inzwischen, ja.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Im Auto natürlich vorne. Absolut. Fahrer vorne oder Beifahrer.
Oder manchmal auch rechts, je nach Auto. Ja. Ja.
Sagen deine Mitfahrer, dass du ein guter Fahrer bist?
Zu meiner eigenen Überraschung ja. Okay. Außer meiner Frau. Die unterstellt mir immer noch Mordabsichten und das, obwohl wir uns schon 30 Jahre kennen, aber egal.
Okay. Datenschutz und AGBs, bist du eher der Typ Aluhut oder Accept All?
Sofort klick alles weg. Ja, okay. Ja.
Ich glaube, über das Wunsch-Adrenalin-Pegel-Niveau brauchen wir bei dir auch nicht sprechen. Normalerweise ist die Frage immer Fliegenfischen oder Motorradfahren. Bei dir
Ehrlich gesagt, weder das eine noch das andere. Ich mache mir weder aus der Fischerei noch aus Motorradfahren was. Ersetzen wir es durch Motorsport, ja.
Ja, genau. Star Wars oder Star Trek?
Ist mir vollkommen Wumpe, habe ich keine Aktien drin.
Okay. Kaffee oder Tee?
Ganz klar Kaffee, guten Kaffee.
Steak oder Falafel?
Auch, ja, klar, wenn ich mich entscheiden muss, ein gutes Steak. Aber ich habe auch nichts mal gegen Falafel, ist auch in Ordnung.
Nachteule oder Lerche?
Lerche. Ja.
Okay. Dann sage ich ganz lieben Dank, Jens, für die geteilten Eindrücke. Und,
sehr gern.
Wie gesagt, wir sprechen uns spätestens in 12 Monaten, würde ich sagen.
Da freue ich mich schon wieder drauf. Vielleicht sogar früher, wer weiß.
Okay,
okay, danke schön.
Ciao, ciao.
Ciao.